Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimatlesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Geschichten eines Autors aus Regensburg beschäftigen uns heute und in den kommenden Folgen Rolf Stemmle, ein zeitgenössischer Literat, der in den frühen 1960er Jahren das Licht der Welt erblickt hat und seine Heimatstadt, ihre Umgebung und deren Menschen aufmerksam beobachtet. Zunächst galt dem Theater sein Interesse, ehe er vorwiegend schriftstellerisch tätig wurde. Lyrik, Romane, Kurzgeschichten machten ihn überregional bekannt als detailfreudigen Erzähler und Schilderer menschlicher und allzu menschlicher Begebenheiten. Hier auf BR Heimat hören Sie im Folgenden aus der Feder von Rolf Stemmle Erzählungen, die Ihre Fantasie mit Sicherheit beflügeln werden, unter dem Titel »Gurletta Steinhöfel«, Geschichten aus dem abenteuerlichen Alltag einer Regensburger Stadttaube. Es liest Christian Jungwirth.
Das Mädchen mit den Rosen. Gurletta freute sich auf den Tag des offenen Denkmals, der regelmäßig am zweiten Sonntag im September stattfindet. Vergangenes Jahr hatte er sich historischen Kellern gewidmet. Ein taubenfeindliches Thema, wie Gurletta erfahren musste, denn es war ihr trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen, in eines der Denkmäler vorzudringen. Dieses Mal lag das Hauptaugenmerk des Programms auf Parkanlagen und Gärten. Vorbildlich. Die Verantwortlichen hatten an die wissensdurstigen Tauben gedacht. Über den Tag verteilt sollten Führungen durch den Herzogspark stattfinden. Natürlich kannte Gurletta die Anlage bereits. Sie geht zurück auf die mittelalterliche Stadtmauer mit vorgelagertem Graben. Ein Turm, der viele Jahrhunderte überstanden hat, der sogenannte Präbrunnturm, erinnert noch heute an das längst abgetragene Bauwerk. Doch es gab für Gurletta gewiss noch weiteres zu erfahren. Sie hielt sich für eine gegenwartsorientierte Taube, hatte aber dennoch ein großes Interesse an Geschichten aus früheren Tagen. Deshalb machte sie sich zeitig auf, um nichts zu verpassen. Schon am Heidplatz, also wenige Meter nach dem Start vom Goldenen Turm, landete sie. Aus Neugier, denn der Platz war voller Menschen. Nur am Balkongeländer des Tonditmar-Palais konnte sie sich ungefährdet fühlen. Zudem saß hier bereits ein Täuberich, der bestimmt Genaueres wusste. Gurletta kannte ihn. Es war Herr Fetzer, der irgendwo in der Baumhackergasse wohnte. »Was ist denn hier los?« fragte Gurletta. Herr Fetzer wies mit dem Schnabel auf eine schwer bestimmbare Stelle inmitten der Menschenmenge. »Da, schauen Sie!« Gurletta schärfte die Augen. Die Menschen hatten ihre Blicke auf ein überdachtes Podium gerichtet, auf dem ein Redner mit beigem, etwas abgetragenem Jackett in ein Mikrofon schimpfte. Sein Publikum applaudierte und jubelte in kurzen Abständen. Er schwenkte dann Fahnen, Schilder und Transparente. Paragraphenzeichen waren darauf zu lesen, außerdem Wörter wie Gerechtigkeit, soziale Verantwortung und faire Arbeitsbedingungen. Wenn der Redner laut und heftig wurde, sprach er gerade über diese Themen. »Sehen Sie nicht?« wetterte Herr Fetzer. Gurletta wusste nicht, was Herr Fetzer mit seiner Bemerkung meinte. »Was?« fragte sie. »Da liegt ein Hörnchen auf dem Pflaster und ich habe keine Chance. Dreimal habe ich es schon versucht, unter Lebensgefahr.« »Na ja, die werden doch bald wieder abziehen.« »Im Mai sind sie den ganzen Tag hier geblieben.« Herr Fetzer polterte weiter. »Das haben wir davon, dass bei uns jeder über irgendwelches unwichtiges Zeug quatschen darf. Man sagt, früher hatte sowas nicht gegeben.« Gurletta war anderer Meinung. »Seien wir doch froh, dass wir eine freie Meinungsäußerung haben. Die Leute kämpfen für faire Arbeitsbedingungen.« »Und was, bitteschön, ist mit meinen fairen Futterbedingungen?« Gurletta hatte keine Lust, weiter über dieses Thema zu diskutieren. Herr Fetzer war so verbohrt in seinem Willen, das Hörnchen zu bekommen, dass ein Überzeugungsversuch aussichtslos schien. Gurletta zog es daher vor, ihren Weg zum Herzogspark fortzusetzen. Sie verabschiedete sich kurz und flog davon. Im westlichen Teil der Parkanlage traf sie auf eine Menschentraube, die eine junge Frau umringte. Auf dem erhöhten Plateau erstreckt sich ein Rosengarten, eingerahmt von uralten Bäumen im Süden, der Parkmauer im Westen, der Aussicht auf die Donau im Norden sowie einem winzigen, tempelartigen Pavillon im Osten. Zahlreiche Lehrtafeln geben Auskunft über die unterschiedlichen Rosensorten, die in dieser Anpflanzung gedeihen. Die Besucherführerin wusste Faszinierendes zu erzählen, und so hingen die Menschen an ihren Lippen. Goletta nahm auf der Parkmauer Platz. Von hier aus sah und hörte sie genügend. Sie war so gut mit der menschlichen Sprache vertraut, dass sie die wichtigsten Informationen verstehen konnte. Die Ausführungen über die Rosen fand sie wissenswert. Sehr viel mehr interessierte sie jedoch, dass man die Mauer entlang der Donau Herzogmauer nennt, weil im jetzigen Naturkundemuseum, das den Park im Südosten begrenzt, früher ein Herzog gewohnt hatte. Alles Aristokratische erregte sie. Bald leitete die junge Frau die Gruppe über eine kleine Treppe in ein zweites Gärtchen. Dort waren verschiedene Kräuter angebaut. Goletta musste sich einen neuen Platz suchen. Sie flatterte auf das Dach eines turmartigen Wirtschaftsgebäudes unmittelbar an der Westmauer. Die Frau stellte sich zu einer Bronzefigur, die, einschließlich Sockel, die Höhe eines Menschen aufwies. Ein Mädchen, das in der rechten Hand ein paar Rosen hielt. Goletta sah auf die Rückseite der Skulptur. Ihr fiel auf, dass die Schultern des Mädchens kraftlos nach unten hingen. Ein Tuch war darüber gelegt. Ihr Blick richtete sich zum Boden. Vermutlich war er trübe, so als habe sie eine traurige Nachricht erhalten oder eine Niederlage erlitten. Die Führerin nannte nun ihren Namen: Julchen Stender. Die Tochter eines Bleistiftfabrikanten sei bereits mit 18 Jahren verstorben, 1921. Die Skulptur habe man für ihr Grab am evangelischen Zentralfriedhof gegossen. Das Grab wurde schließlich im Jahr 1979 aufgelassen. Da man nicht wusste, wie man die Bronzestatue weiterverwenden sollte, übernahm sie das Stadtgartenamt. Weil das Mädchen in diesem Stadtteil aufgewachsen und häufig im Herzogspark spazieren gegangen war, stellte man Julchen hier in diese Anpflanzung. Julchen sei bei ihren Spaziergängen gelegentlich der Herzogin Hermine von Württemberg begegnet, der Gattin von Herzog Ferdinand Maximilian von Württemberg. Die Adelige wohnte im Württembergischen Palais, dem heutigen Naturkundemuseum, bis zu ihrem Tod im Jahr 1932. Eine berührende Geschichte, wie Goletta fand. Julchen ist einer richtigen Herzogin begegnet. Sie hat sich sicherlich bei diesem Treffen mit der Herzogin unterhalten, mutmaßte Goletta. Aber über was? Goletta rätselte. Bestimmt über Handarbeiten, denn da kannte sich Julchen gewiss aus. Und die Herzogin ebenfalls. Oder über Mode. Julchen erkundigte sich über die Mode in... Goletta dachte nach. Ja, sie wollte wissen, wie man sich in Württemberg kleidete. Die Herzogin kam natürlich auf einem Ross herangeritten, auf einem Schimmel oder einem mächtigen Rappen. Dann erzählte die Herzogin von ihren Pferden, wie man sie pflegt und wie man mit ihnen durch ausgedehnte Ländereien reitet und Wildschweine jagt. Goletta schlug unwillkürlich mit den Flügeln. Das Leben der Adeligen begeisterte sie schon immer. Bestimmt ging die Herzogin auch in die Oper und liebte die Musik von Verdi und Donizetti. Womöglich sang sie Julchen ein paar Arien vor. Julchen war zwar die Tochter eines wohlhabenden Bleistiftfabrikanten, ob sie allerdings ihrerseits mit 18 Jahren schon in der Oper gewesen war, fand Goletta fraglich. Julchen kannte sicherlich die Bleistiftfabrik und wusste wohl, wie sehr sich die Menschen darin plagen mussten. Golettas Herz wurde plötzlich schwer, denn sie sah nun vor ihrem inneren Auge eine düstere Werkshalle, in der viele Menschen stundenlang Bleistifte herstellten. Sie hatte zwar keine Ahnung davon, was sie genau tun mussten, aber sie vermutete, dass sie an den Arbeitsbedingungen litten. Gewiss, sagte Julchen daher eines Tages zur Herzogin, unsere Leute schuften in der dunklen Fabrik und niemand kümmert sich um den giftigen Staub in der Luft, den sie tagtäglich einatmen. Die Herzogin stutzte. Julchen fuhr mutig fort, könnten Sie da bitte mal mit meinem Vater darüber reden, denn auf Sie hört er bestimmt. Ich habe keine Zeit, antwortete die Herzogin brüsk, ich muss auf eine Wildschweinjagd. Julchen ließ sich nicht abschütteln. Was ist wichtiger, die Gesundheit der Arbeiter oder die Wildschweinjagd? Da stieg die Herzogin wütend auf ihr Ross und trabte davon. Julchen schnitt sich traurig ein paar Rosen, setzte sich auf diesen Sockel und blickte ratlos auf den Boden. Und dann starb sie. Goletta erwachte aus ihrem Tagtraum. Ihre Augen waren feucht. Die Gruppe war unterdessen auf eine angrenzende Wiese gezogen. Die junge Frau zeigte auf die Mauer des Stadtgrabens, die entlang dieses Parkbereichs verlief. Um den Anschluss nicht zu verpassen, flog Goletta auf die Wiese und hüpfte um die Menschenansammlung. Sie erfuhr noch Weiteres über den Herzogspark, aber an die Geschichte von Julchen kam das alles nicht heran. Auf dem Heimweg landete sie wieder auf dem Balkon des Tondittmer-Palais. Herr Fetzer hockte nicht mehr dort. Die Kundgebung war inzwischen zu Ende. Die Menschen saßen nun an Biertischen und drängten sich vor den Buden. Das Hörnchen, das Herr Fetzer unbedingt gewollt hatte, konnte Goletta auch jetzt nicht entdecken. Vielleicht hatte er es ja noch ergattern können. An einer Bank lehnte eine Tafel mit einem kämpferischen Spruch: Gleiches Recht für alle. Wenn die Herzogin das gesehen hätte, dachte Goletta, sie hätte befohlen, die Tafel zu entfernen und die Kämpfer für würdige Arbeitsbedingungen zu verhaften. Goletta grübelte. Gerade noch rechtzeitig hatte sie ihre Gedanken in die richtige Richtung gelenkt. Man darf sich nicht in der Pracht, die eine solche Herzogin ausstrahlt, verlieren. Man muss von Anfang an kritisch sein. Goletta wollte sich bessern.
BR Heimat lesen.
Die dunklen Geschäfte rund um Emil Breitschnabel. Frau Breitschnabel liebte die Natur. Noch mehr, seit ihr herzensguter Ehemann verstorben war. Das Beständige und Verlässliche des Jahreskreises gebe ihr Halt, sagte sie. Es dränge sie daher regelmäßig hinaus ins Grüne. Da sie ihre Flügel nicht mehr allzu weit tragen wollten, musste sie sich mit dem Naherholungsgebiet am Westbadweiher begnügen. »Kommen Sie doch mit, Frau Steinhöfel«, sprach sie, als sich die beiden Damen am Kassiansplatz begegneten. »Die Bäume leuchten in der spätsommerlichen Abendsonne so bunt wie Lampions.« Auch Goletta tat Abwechslung gut. Sie sagte also sofort zu. Die Damen spazierten zunächst entlang der Gehwege. Doch unentwegt kamen ihnen Jogger und Walker beängstigend nahe, so dass sie ständig aufflattern mussten und somit keinen entspannten Rhythmus finden konnten. Erst als sie sich auf das Dach eines Pavillons setzten, entfaltete sich in den beiden die ersehnte Ruhe. Die Farben der Vegetation legten sich wie Balsam auf ihre Augen. Meditativ verfolgten sie die Schwäne, die elegisch über die Wasserfläche glitten. Bei der Betrachtung schienen sie das Eilen der Zeit zu überwinden. »Wir müssen allmählich wieder zurück«, meinte Frau Breitschnabel nach einer langen Stille. »Ich will noch kurz zu meinem Sohn Emil. Der hat vor ein paar Tagen eine neue Unterkunft in der Dechbettener Straße bezogen und ich möchte wissen, ob er sich dort wohlfühlt. Sie können gerne mitkommen, das stört Emil nicht.« Da das Zuhause von Emil Breitschnabel auf dem Rückweg lag, begleitete Goletta die besorgte Mutter. Emil hatte seiner Mutter den Weg zum Nest erklärt. Es sollte sich in einem Schuppen in einem Garten befinden. Die herrschaftlichen Häuser, zum Teil aus dem 19. Jahrhundert, wurden von riesigen Bäumen und dichtem Gebüsch umgeben. Die kleinen Gärten waren daher nur schwer einsehbar. Die beiden Damen flogen von Ast zu Ast, um sich einen Überblick zu verschaffen. Schließlich entdeckte Frau Breitschnabel ein blau gestrichenes Holzhäuschen, das der Beschreibung Emils entsprach. »Was sollen die vielen Tauben?« Frau Breitschnabel war irritiert. Auf dem Dach und im Rasen vor dem Schuppen sprang ein Dutzend Tauben umher. Durch eine Lücke in der Bretterwand schlüpften sie ins Innere oder kamen ins Freie. »Frau Breitschnabel«, stieß Goletta hervor, »ich fürchte, da ist etwas passiert.« Sie landeten vor dem Häuschen. Die Personen, die hier so eifrig unterwegs waren, gehörten zu einer Abteilung, die innerhalb der Regensburger Taubengesellschaft Ordnungsaufgaben wahrnahm, der menschlichen Polizei vergleichbar. Frau Breitschnabel überkam die Angst, dass ihrem Emil etwas zugestoßen sein könnte. Eine der fremden Tauben rief, »bitte verlassen Sie den Tatort.« Dass ich da Täuberich aber gleich darauf mit einem anderen besprechen musste, gab er auf die beiden Damen nicht weiter Acht, und Goletta und Frau Breitschnabel konnten sich unbehelligt durch den Spalt in der Bretterwand zwängen. Hier im Inneren herrschte noch größerer Trubel. Frau Breitschnabel erblickte auf einem Regalbrett auf halber Höhe des Raumes, eingezwängt zwischen Behältern mit Dünger und Maschinenöl, ein Nest. Sie flatterte auf, wurde jedoch von einem schwarz gefiederten Täuberich am Landen gehindert und vertrieben. »Emil liegt leblos im Nest«, schrie sie, als sie zu Goletta zurückkam. Unterdessen flog der Täuberich herab. »Ich leite hier die Untersuchung«, sprach er streng. »Haben Sie einen Bezug zum Opfer?« »Ich bin die Mutter«, heulte Frau Breitschnabel. Der Untersuchungsleiter fasste nun kurz zusammen, was es zu berichten gab. Ihr Sohn wurde vor einer Stunde von Nachbarn tot aufgefunden. Vermutlich ist die Tat bereits vergangene Nacht geschehen. Die Nachbarn haben ihn zunächst nicht vermisst. Sie dachten, er schlafe nur heute etwas länger. Von den Tätern fehlt jede Spur. Es waren wohl mindestens zwei oder drei, den Verletzungen nachzuurteilen. »Dann war es ein gezielter Überfall«, Frau Breitschnabel rang nach Luft. »Mein Emil hat doch niemandem etwas getan.« »Wir haben noch keinen Anhaltspunkt«, erwiderte der Täuberich. »Hatte Ihr Sohn eine Freundin oder enge Freunde?« »Ich weiß von Fabian. Er hat sein Nest im Turm der Schottenkirche, ein wohlerzogener junger Mann. Wir werden ihn befragen.« »Und die Nachbarn?«, flocht Goletta ein. »Die Nachbarn, die ihn gefunden haben, das muss doch heute Nacht sehr laut gewesen sein. Man ermordet keine Taube, ohne dass das Opfer um sich schlägt und schreit.« Abseits standen zwei jüngere Tauben, die sich angesprochen fühlten. »Entschuldigen Sie«, sagte der eine zu Frau Breitschnabel, »unser Beileid. Mein Name ist Heiner Gerber und das ist meine Frau Brigitte. Wir wohnen dort ganz oben.« Er zeigte auf das gegenüberliegende Regal. »Wir haben wirklich nichts gehört.« Der Untersuchungsleiter unterbrach die Unterhaltung. »Die Ermittlungen sind unsere Sache.« Diese übertriebene Amtsführung ärgerte Goletta. »Aber man wird doch fragen dürfen.« »Bitte stören Sie nicht unsere Arbeit. Verbrechensaufklärung ist nichts für alte Weiber.« »Was für eine Unverschämtheit!« Goletta rollte wütend mit den Augen. »Frau Breitschnabel, ich melde mich bei Ihnen«, brummte der Untersuchungsleiter noch. Dann drängte er die beiden hinaus. Die alten Weiber liefen verwirrt über den Rasen. Goletta überlegte laut, »Ich kann nicht glauben, dass die Gerbers das nicht mitgekriegt haben.« »Bitte, Frau Steinhöfel, der Herr Untersuchungsleiter weiß bestimmt, was er zu tun hat.« »Die Gerbers werden sich Unannehmlichkeiten vom Hals halten wollen«, raunte Goletta. Sie schwieg, um Frau Breitschnabel nicht noch weiter aufzubühlen. Frau Breitschnabel wollte jetzt nach Hause. Es verlangte sie nach einer gewohnten Umgebung. Goletta brachte sie zu ihrem Nest. Um ihr die Mühe der Nahrungssuche zu ersparen, versorgte sie Goletta noch am gleichen Abend mit einer halben Kürbiskernsemme. Unmöglich, dieses Ereignis auf sich beruhen zu lassen. Natürlich wollte Goletta die beklagenswerte Frau durch die folgende traurige Zeit begleiten. Aus ehrlich empfundener Mittäubigkeit, aber genauso natürlich wollte Goletta wissen, wie die Ermittlungen vorangingen. Schon am nächsten Vormittag landete sie wieder am Nest von Frau Breitschnabel. Sie traf auf eine völlig aufgelöste Frau. In den frühen Morgenstunden hatte sie der schwarze Täuberich besucht und über den Ermittlungsstand informiert. »Stellen Sie sich vor, Frau Steinhöfel«, heulte sie, »Fabian, der Freund von Emil, hat ausgesagt, dass er in jüngster Vergangenheit besorgt wegen meines Emils war. Emil sei moralisch abgesunken. Fabian meinte, der habe sich in einer Vergnügungslokalität der übelsten Sorte herumgetrieben. Mein Emil!« Goletta blieb gefasst. »Was ist denn dieser Fabian für ein Typ?« »Er ist eine sehr sanftmütige, vergeistigte Taube, kennt jede Menge weise Sprüche.« »Oh je«, stöhnte Goletta, »es kann doch sein, dass er maßlos übertreibt.« »Der Untersuchungsleiter hat mich gefragt, ob Emil gelegentlich im roten Taubenschlag gewesen sei. Es bestünde ja die Möglichkeit, dass er sich in dubiose Geschäfte hat hineinziehen lassen. Handel mit rauschauslösenden Bären, Zuhälterei, Schiebereien und so weiter. Alles sei möglich.« Frau Breitschnabel konnte vor Verzweiflung nicht weitersprechen. Gurletta fragte, und er soll dann wohl Opfer eines Racheakts geworden sein? Oder weil er zu viel wusste, meinte der Untersuchungsleiter. Und er meinte auch, dass Emil dann selber schuld sei, wenn man ihn umbringt. Und dass Ermittlungen in diesem Milieu keine Aussicht auf Erfolg hätten. Gurletta richtete sich auf. Aber Sie sind davon überzeugt, dass diese These eine üble Unterstellung ist. Frau Breitschnabel brach erneut in Tränen aus. Eine Mutter spürt, dass das nicht wahr sein kann. Plötzlich glühten ihre Augen. Ich will den Beweis, rief sie. Ich will die Täubchen im roten Taubenschlag fragen, ob mein Emil ihr Kunde gewesen ist. Und wenn tatsächlich, dann will ich wissen, wer ihn umgebracht hat. Ich komme mit. Gurletta wollte die Mutter nicht im Regen stehen lassen. Der Drang, Licht ins Dunkle zu bringen, war größer als alle Bedenken, die sie an dieses Erkundigungsunternehmen knüpfte. Die beiden Damen warteten also bis in die Abendstunden, bis der rote Taubenschlag, in einer Industrieruine im Osten Regensburgs beheimatet, seinen Einflug öffnete. Das Gebäude hatte ein menschlicher Bauherr vor vermutlich über 20 Jahren errichten lassen und Kunststoffteile, hauptsächlich Rohre und Verbindungsstücke, in allen erdenklichen Variationen darin eingelagert. Irgendwann hat er das Objekt aufgegeben, ohne die Güter abzutransportieren. Inzwischen waren sie so brüchig, dass sie nicht mehr verwendet werden konnten. Sie bildeten ein weitläufiges und unübersichtliches Terrain und standen den gefiederten Nutzerinnen und Nutzern sowie ihren Besuchern als Separés zur Verfügung. Das schwache Licht, das eine entfernte Straßenlaterne hereinschickte, sorgte für eine schummrige Atmosphäre, für Intimität und Anonymität. Ein hellgraues Täubchen, das für den Empfang der Gäste zuständig war, tänzelte sofort auf Gurletta und Frau Breitschnabel zu. Gurletta hatte damit gerechnet, dass sie sich den Zutritt erstreiten müssten, aber das Täubchen flötete freundlich, »Bruno erwartet Sie gerne in der 7. Regalreihe rechts, hinter dem Feuerlöscher.« Hier war also jeder und jede willkommen. Die Damen bedankten sich und tappten ins Innere des Etablissements.
BR Heimat lesen.
Das schusselige Täubchen. Die Septembersonne hatte viele Stunden in die Maximilianstraße geschienen. Die Wärme steckte auch noch am späten Nachmittag, als die Schatten der Geschäftsgebäude schon die breite Paradestraße bedeckten in den Steinplatten und schmeichelten den Vogelfüßen. Gurletta genoss ihren ausgedehnten Spaziergang. Immer wieder blieb sie vor Schaufenstern stehen und bewunderte die bunten Gegenstände. Sie hatte keine Eile, nach Hause zu kommen, also dachte sie nicht daran, zum Flug über die Häuserzeilen anzusetzen. Vielmehr bog sie gemächlich in den Fuchsengang. Über die fröhliche Türkenstraße wollte sie Richtung Neupfarrplatz bummeln. Schon von Weitem bemerkte sie ein Taubenmädchen, das auffallend hektisch und häufig von einer zur anderen Straßenseite sprang und dabei nervöse Blicke in ihre Umgebung warf. Als würde sie auf jemanden warten. Als Gurletta an ihr vorübertappte, fragte sie unwillkürlich, »Kann ich Ihnen helfen?« »Oh nein«, rief die junge Dame, »oder doch, sagen Sie, das hier ist doch der Fuchsengang.« »Ja, ja«, bestätigte Gurletta. »Aha«, seufzte die Unbekannte, »kennen Sie eine Gasse mit einem ähnlichen Namen? Es gibt noch ein Fuchsgässchen, das ist aber in Donaunähe.« »Nein, nein, das war es nicht.« Gurletta sah sie fragend an. Jetzt wollte sie endlich wissen, welches Problem das Täubchen umtrieb. »Entschuldigen Sie, ich glaube, ich habe mir einen Namen nicht richtig gemerkt, vor lauter Aufregung.« Gurletta verschärfte ihren wissbegierigen Blick. »Ich bin eigentlich mit einem Bekannten verabredet, aber er kommt nicht. Und vermutlich bin ich schuld daran, weil wir uns in Wirklichkeit ganz woanders treffen wollten. Da habe ich wohl was durcheinandergebracht.« Um den Taubenbackfisch etwas aufzumuntern, scherzte Gurletta, »Na na, ein Rendezvous in einem Fuchsengang ist für ein Mädchen nicht ungefährlich.« »Es war eben nicht der Fuchsengang«, heulte die junge Dame auf. Ein Täuberich mischte sich ein. Er war betont lässig heranspaziert. Gurletta kannte ihn, Eugen Wühl, der Freund eines Bruders einer Nachbarin. Dieser hatte ihn Gurletta bei einer zufälligen Begegnung am Wattmarkt vorgestellt. Danach war er den beiden Damen eine Stunde lang nicht mehr von der Seite gewichen. Fuchsengang kommt ja nur mittelbar von einem gefährlichen Fuchs, schmunzelte Eugen Wühl. Hier in der Gasse gab es mal eine Bäckerei und der Bäcker hieß Georg Christoph Fuchs. Es besteht also kein Grund, sich vor fremden Männern zu fürchten. Er streifte das Täubchen an den Schwanzfedern, gewiss nicht versehentlich. Gurletta und das Mädchen guckten. »Entschuldigen Sie, wenn ich zugehört habe, aber ich kenne mich in der Regensburger Stadtgeschichte aus.« »Stadtgeschichte ist gut und schön, aber ich warte auf einen Mann. Vermutlich wartet er ganz woanders.« »Was hast du dir denn gemerkt?« fragte Eugen Wühl. »Ich bin mir sicher, es war ein Tier im Namen.« Eugen Wühl verdrehte seine dunkelorangen, beinahe roten Augen. Oh, »da haben wir reichlich Auswahl. Fischgessel, Fischmarkt, Rehgässchen, sogar einen Rösselsteig und ein Einhorngässchen gibt es.« Und eine Hundsumkehr, wobei der Name Hundsumkehr nach aktuellem Forschungsstand nichts mit Hunden zu tun hat. Das mittelhochdeutsche Wort uns bedeutet so viel wie umkehren und die Hundsumkehr ist eine Sackgasse. Herr Wühl schmunzelte besserwisserisch und strich dabei dem Täubchen mit einem Flügel über den Rücken. Gurletta registrierte beruhigt, dass sich die junge Dame nicht von diesem peinlichen Anbandelungsversuch ablenken ließ. Sie verfolgte strikt ihr Ziel, den richtigen Namen zu finden. Sie musste heftig verliebt sein. »Weitere Namen«, rief sie, um Eugen Wühl von seinen naseweisen Erklärungen abzubringen. »Pfauengasse, Krebsgasse, Schwanenplatz.« Das Täubchen schüttelte enttäuscht den Kopf. »Nicht zu vergessen das Kuhgessel, das ist ungeheuer eng. Angeblich wurde darin ein Bäckerbursch von einer Kuh an die Wand gedrückt.« Das Täubchen schüttelte nach wie vor den Kopf. Eugen Wühl fuhr fort, stolz, dass er noch andere Namen auf der Zunge hatte. Goldene Bärenstraße, Schwarze Bärenstraße, Rote Hahnengasse, Weiße Hahnengasse, Rote Löwengasse. Da gab es früher überall Wirtshäuser mit diesen Namen, fügte er hinzu. Auch in der Silbernen Fischgasse und in der Weißen Lammgasse und auch am Schwanenplatz. Was diesem Menschen alles einfällt. Kurios, welche Farben sie den Tieren zugeordnet haben. Der Schwan war silbern, der Pfau in der Pfauengasse war golden und der Krebs in der Krebsgasse war ein blauer Krebs. Eugen lachte auf, im Glauben damit das Täubchen zu beeindrucken. Er packte noch ein weiteres Detail darauf. Am Wiedfang gab es ein Gasthaus, das hieß zum schwarzen Elefanten, weil dort im 17. Jahrhundert ein Elefant gezeigt wurde. Plötzlich blitzte in der jungen Dame eine Erinnerung auf. »Ich weiß es! Es hatte etwas mit einem Vogel zu tun!« Spontan fielen Gurletta zwei Gassen ein, das Taubengässchen und das Straußgässchen. Eugen Wühl wusste natürlich noch sehr viel mehr. Adlergasse, Amselweg, Drosselweg, Finkenweg und nicht zuletzt das Spatzengässchen, eine Abzweigung von der Liedragasse. Hier befand sich mal das Kreisbüro der SPD Niederbayern-Oberpfalz. Und dort wurde auch die Volkswacht herausgegeben. Im Mai 33 haben die Nazis das Haus verwüstet und an sich gerissen. »Das mag schon sein, aber«, drängte das Täubchen, »ich fürchte fast, dein Süßer wollte dir einen Bären aufbinden. Oder hat er Fasaneriweg gesagt? Oder gar Schwalbenneststraße? Oder gar Rabenkellerweg?« Dabei grinste er. »Wir sollten besser gemeinsam am Neupfarrplatz ein paar Kuchenbrösel picken.« Gurletta schob sich zwischen die beiden und fragte das Taubenmädchen, »denken Sie nach, es fällt Ihnen wieder ein, schnell. Am Ende denkt der junge Mann, Sie wollen ihn versetzen.« »Eben«, rief sie, »es war ein kurzer Name.« »Klang er so ähnlich wie Fuchsengang?« bohrte Gurletta. »Wahrscheinlich, ja, es war ein Gang am Ende.« Gurletta schrie auf, »Entengang!« »Ja«, jubelte das Täubchen, »Entengang!« Eugen Wühl kicherte verächtlich, »Wo ist der Entengang?« Gurletta wusste auch das, an der Ecke Petersweg-Emmeramsplatz, gegenüber dem Tor zum Fürstlichen Garten. Die Verliebte jauchzte und umflügelte Gurletta euphorisch. Dann schoss sie in die Luft und verschwand Richtung Westen. Eugen Wühl sah ihr nach. »Diese jungen Dinger flattern jedem Streuner nach.« Er wandte sich zu Gurletta. »Der Entengang hat übrigens nichts mit Enten zu tun. Darum bin ich nicht draufgekommen. Das könnte man zwar meinen, weil sich ja in der Nähe der Weiher des Schlossparks befindet und früher floss hier obendrein der Vitusbach. Nein, der Name geht zurück auf das altbayerische Wort enterisch, was so viel heißt wie gruselig, unheimlich. Kein Wunder. Nördlich der Emmeramskirche war ein Friedhof mit einem Beinhaus. Und daran führte dieser Entengang vorbei. Er war also ein unheimlicher Gang, ein enterischer Gang. Er schüttelte den Kopf. Und da trifft sich das Mädel mit ihrem Süßen. »Das wird den beiden egal sein. Hauptsache, sie finden sich«, antwortete Gurletta spitz. »Na ja, dann viel Spaß«, bemerkte Eugen Wühl. Und er setzte hinzu, »haben Sie schon was vor?« »Ja«, sagte Gurletta kurz und flog eilig davon.